mehr man anfängt daran zu reiben aus verschiedenen Perspektiven, dann umso herrlicher wird es. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und vor den sieben Geistern, die von seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten. Und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat, zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das ist so, nachdem wir den Weg der Offenbarung, Inhalte allgemein mit den drei Versen, jetzt wird es konkreter, um wen geht es hier? Hier, Vers 8 ist für mich einer der Schlüsselverse überhaupt. Und zwar, uns wird erstmal der vorgestellt, der Allmächtige ist. Das gilt zu verstehen, das gilt zu begreifen. Er ist der Allmächtige. Das heißt, er hat alle Macht. Alle Macht. Nicht nur ein bisschen Macht, nur etwas Macht, alle Macht. Und wer dieser Allmächtige ist, das wird uns gleich, oder wird in diesem Gruß vorgestellt. Wer ist er? Es ist der dreieinige Gott, der uns hier vorgestellt wird. Ich nehme euch ein bisschen, wie gesagt, die Gefahr ist, dann zu bleiben in Details, die auch herrlich sind, aber ich will nicht zu arg. Nicht, dass ich nicht will, sondern nicht darf eigentlich, sonst kommen wir nicht vorwärts. So, lass mich ein paar Gedanken loswerden, ein paar Dinge euch zeigen. Zuerst mal, er beginnt wieder Johannes. Vorher hat er schon gesagt, Johannes hat dieses Zeugnis abgelegt. Jetzt sagt nochmal, Johannes den sieben Gemeinden. Also hier ist der Empfänger. Wer empfängt? Das sind die sieben Gemeinden. Nochmal, sieben konkrete Gemeinden. Gemeinden in Asien. Das ist wiederum etwas, was uns dazu bringen muss, und das habe ich versucht gestern kurz zu zeigen, zu fragen, wo liegt Asien, welche Gemeinden in Asien? Dann gehen wir unter anderem in die Apostelgeschichte und dann lernen wir etwas kennen, was in Asien stattfand. Was sind diese Gemeinden? Woher kommen sie? Wer sind sie gegründet? Und wenn wir da im Hintergrund von der Apostelgeschichte oder von den Briefen, wir können in den Timotheusbrief gehen, beide Briefe haben diesen Hintergrund. Timotheus war ein Pastor in Ephesus. Da kriegen wir einiges von diesem Kampf mit. Wir kriegen das mit in Apostelgeschichte 20, wo Paulus die Ältesten von Ephesus zu sich holt und sagt, ich weiß, dass aus meinem Abscheiden falsche Brüder, Wölfe in Schafspelzen aufstehen werden unter euch und viele wegbringen werden. Wird Verführung geben, werden welche hinter sich ziehen. Er sagt es, ich weiß, es wird kommen. Der Geist hat es mir offenbart. Das bildet so ein bisschen, wenn wir in Asien lesen, die Gemeinden, etwas ein Hintergrund. Und es tut gut, sich Zeit zu nehmen, das bisschen sich zu erarbeiten, etwas anzuschauen. Das gibt einen konkreten Hintergrund und das sind konkrete sieben Gemeinden, die angeschrieben werden. Ein weiterer Gedanke, den ich kurz dazu sagen möchte. Die Offenbarung ist kalt, gell? Stickig und kalt. Schlechte Kombination. So. Ich glaube, ich verbrauche viel oder stoße viel aus. Ich werde nicht müde, es zu betonen, weil ich das für wichtig halte. Die Offenbarung ist an die Gemeinden geschrieben. Nicht ein Teil der Offenbarung ist an die Gemeinde geschrieben. Die ganze Offenbarung ist an die Gemeinde geschrieben. Im Gegensatz zu diesen Aussage von den tollen Brüdern, die an diesem Punkt aber mein Verständnis irren, wo sie sagen, ab Kapitel 4 ist es nicht mehr Gemeinde. Ich sage, nein, es steht Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Und dann kriegen sie diese Offenbarung und dann lesen sie und jetzt versucht mal, einfach mal naiv, stellt euch vor, ihr seid in Ephesus oder Smyrna oder ihr kriegt die Offenbarung. So, ihr kriegt das. Und dann lest ihr bis Kapitel 4 und denkt, ab hier gilt es mir nicht mehr. Natürlich, also jetzt, ohne jetzt irgendein vorgeprägt mit einem Lehrsystem. Wenn man das einfach lesen würde, schlag mal auf, Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. So startet das. Und dann, ja klar, ab hier, nee, das war's. Schön für die Zukunft. Irgendwann mal in 2000 Jahren oder mehr, wir wissen nicht wie lang, aber ab hier gilt uns nicht mehr. Ephesus, wir haben nur 4 Kapitel auswendig zu lernen. Es widerstrebt der Offenbarung und diesem Ansatz. Ephesus kriegt genauso wie die anderen 7 Gemeinden die ganze Offenbarung. Und glücklich, der alles bewahrt, was in ihr geschrieben ist. Nicht nur ein Teil, alles. Und am Ende heißt es, weh dem, der etwas dazu oder wegnimmt. Und ich halte es für eine wichtige Warnung. Sag, pass auf, wenn du etwas wegnimmst, was aber dir genauso gilt. Das ist Gefahr. Oder pass auf, wenn du etwas da hineinlegst, was da gar nicht steht. Darf ich mal überspitzt sagen? Wenn man dann anfängt, dann irgendwelche amerikanischen Präsidenten, die zu Antichristen werden oder sonst irgendwas, da hineinzulegen und sagen, ja, hier, wenn man die Zeitung nimmt und die Ereignisse der Weltgeschichte nimmt und sagt, hier, statt dass man von hier die Welt deutet die Welt die Offenbarung. Versteht ihr den feinen, aber wichtigen Unterschied? Das eine ist, ich lese die Offenbarung und kann einordnen, was Gott tut in der Welt. Das andere ist, dass die geschichtlichen Ereignisse mir die Schlüssel geben, um dieses Buch zu verstehen. Da begibt man sich auf den Boden der Spekulation. Ich sage so, die Heilsgeschichte Gottes ist der Schlüssel zum Verständnis. Und nicht Tagesschau, Spiegel oder sonst irgendetwas, Stern. Stern nebenbei, egal. Ein Stern. Okay, also, es ist an die Gemeinden, konkrete Gemeinden, wir verstehen aber auch an die Gemeinden, nicht nur einzelne, und das gilt, die Offenbarung ist ein Teil des Wortes Gottes, gilt uns genauso. Das belasse ich. Jetzt kommt das Zweite. Also, Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade und Friede von und dann kommt eine Aufzählung. Gnade und Friede. An wen schreibt er? An die Gemeinden. Und dann wünscht er ihnen Gnade und Friede. Okay? Schön? Nichts Spektakuläres. Wir lesen weiter. Ja, und da sind wir schon von dem. Aber an wen schreibt er nochmal? An die Gemeinde. Warum wünscht er ihnen Gnade und Friede? Hat die Gemeinde keine Gnade und keinen Frieden? Von welcher Gnade und von welchem Frieden? Also ist doch, die Gemeinde sind doch die Begnadeten, oder? Die Gnade erfahren, und das macht doch die Gemeinde aus. Geht ins Neue Testament, also nicht jetzt, sondern theoretisch, sage ich mal, ihr könnt das praktisch auch tun, geht durch alle Briefe und ihr werdet jeden Anfang der Briefe so lesen. Paulus und Timotheus, Paulus oder Petrus. Gnade und Friede von dem. Jeden Gemeinden wird Gnade und Friede gewünscht. Nach unserem Verständnis ist doch die Gemeinde, ist doch die Begnadete. Das ist doch, weil wir Gnade erfahren haben, sind wir Gemeinde. Weil wir Frieden mit Gott haben, weil wir versöhnt worden sind, sind wir doch die Gemeinde. Warum wünscht er ihnen Gnade und Friede? Jetzt, hier hat es, jetzt kann man die Ebene sehen, nämlich es gibt eine Ebene der Stellung, wir sind Begnadete, mit Versöhnte, aber ob wir das immer so erleben, in der Welt, in der Gemeinde, da fehlt es manchmal an Gnade und Frieden. Das ist die eine Ebene. Ich möchte euch etwas anderes zeigen, und zwar ganz kurz vom 2. Petrusbrief. Also ihr müsst nicht weit zurückblättern. Und 2. Petrus Kapitel 1, Vers 2 grüßt Petrus auch die Gemeinde in ähnlicher Weise. Und dann, da erwähnt er etwas, was ich glaube, in diesem Sinne ist es zu verstehen. Kapitel 1, Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Also er wünscht der Gemeinde, dass die Gnade und dass der Friede immer mehr wird. In welchem Sinne? Was meint er damit? Schaut mal. In der Erkenntnis Gottes und Jesus unserem Herrn. Habe ich 1. Petrus gesagt? Oh, Oh, voll gut. Also 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2, richtig? Okay, wunderbar. Seht ihr das? Er wünscht Gnade und Friede und er sagt, das muss immer mehr und mehr werden. Aber er sagt, wie kann das mehr werden, wenn wir es schon haben in Christus? In der Erkenntnis. Was? In der Erkenntnis Gottes, des Vaters und des Sohnes. Das heißt, je mehr du in dem Verständnis wächst, was Gott in Christus Jesus für dich und für mich getan hat, umso mehr wirst du diese Gnade Gottes darin erkennen. Je mehr du die Gnade erkennst, umso mehr wird es dir den Frieden geben. Nämlich, es ist vollbracht. Je mehr du erkennst, was Gott in und durch Jesus Christus tut, wirst du die Gnade darin sehen, auch in den Niederlagen, auch in den Anfechtungen, auch in den Kämpfen, auch im Leiden, die Gnade darin zu sehen, wenn du erkennst, wie Gott sein Werk vollbringt. Ein Gedanke. Welchen Ratschluss, was beinhaltet den Ratschluss Gottes, den Menschen zu erlösen, dich und mich mit ihm zu versöhnen? Auf welchem Weg war das? Durch Jesu Tod. Er musste Mensch werden, er musste leiden, sterben und auferstehen. Das ist deine und meine Gnade. Das ist dein und mein Frieden, oder? Was glaubt ihr? Je mehr ich begreife, dass Gott durch Leiden verherrlicht wird, und je mehr ich das begreife, umso mehr werde ich im Leiden es annehmen und Frieden damit machen können. Frieden schließen, auch mit diesem Weg. Wenn der Sohn Gottes oder wenn die Erlösung der Welt durch Leiden ging, dann wird die Gemeinde aber ohne Leiden das kriegen können. Wenn es heißt, folge mir nach, was bedeutet das? Geh den Weg, den ich gegangen bin, oder? Ja. Nein, also Jesus, okay, du musstest leiden, sterben, aber weißt du was? Kann ich nicht auf einem anderen Weg dir nachfolgen? Können wir so machen, dass ich da ein bisschen aus deinem Windschatten rauskomme, überholen? Jetzt ganz ehrlich, die Versuchung Jesu in der Wüste, bevor er seinen öffentlichen Dienst beginnt, die Konfrontation ist welche? Du kannst all das, was Gott dir verspricht, auf einem anderen Weg kriegen. Das ist die Versuchung des Teufels. Ich sage so, ohne Kreuz, Jesus, du kannst die ganzen Reiche auch ohne Kreuz kriegen. Komm zu mir, bet mich an. Weißt du, Gott sagt, bete mich an und du musst leiden. Ich sage, bete mich an, du musst nicht leiden. Oh. Das ist die Versuchung. Hey, wenn du Jesus nachfolgst, schau mal, was dich erwartet. Wenn du mir nachfolgst, was erwartet dich da? Oh, verkauf mir deine Seele, damit es dir gut geht. Erfolg, nicht leiden. Karriere, Gesundheit, all das. In verschiedensten Dimensionen wird das uns aufgezeigt, die Offenbarung, wo die Versuchung liegt, nämlich die Verherrlichung ohne das Kreuz zu bekommen. Die Bibel sagt aber, es gibt keine Verherrlichung ohne Leiden. Gibt es nicht. Keine Herrlichkeit ohne das Kreuz. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Absolut. Absolut. Je mehr wir Gott und sein Wesen und sein Handeln erkennen, den Ratschluss in Christus, was er da tut, umso mehr werden wir darin die Gnade Gottes sehen. Je mehr wir die Gnade sehen, umso mehr werden wir Frieden bekommen. Das ist der Weg in der Erkenntnis Gottes. Das wünscht Johannes. Überlegt mal, er wird gleich einige Dinge da beschreiben, die können echt Angst einjagen. Und er sagt, ich wünsche euch, der Gemeinde, ich wünsche euch, dass ihr die Gnade Gottes darin erkennt. Denn das ist die Gnade Gottes für euch, dass ihr leidet. Es gibt so viele Aussagen in der Schrift. Wir kommen damit nicht klar. Jubelt darin. Hey, wie soll ich darin jubeln? Die Bibel nimmt uns hinein und sagt, wenn du begreifst, was Gott tut, dann wirst du die Gnade darin erkennen. Wenn du verstehst, warum warum Versuchungen notwendig sind, warum Prüfungen notwendig sind. Wenn du verstehst, warum Leiden notwendig ist, wenn du das begreifst, dann wirst du darin die Notwendigkeit sehen und den Trost darin sehen und die Hoffnung darin sehen. Und da wirst du das in Frieden annehmen können. Weil du, wenn du begreifst, auf welchem Weg Gott sein Volk vollendet, dann wirst du das annehmen und darin die Gnade sehen. Die Gnade Gottes sehen. Also, ganz kurz eben, Johannes den Gemeinden in der Leidenssituation erwünscht ihnen, aufgrund dieses Briefes jetzt in eine Sicht der Gnade Gottes zu bekommen, damit sie Frieden damit machen können. Denn ich kann mir vorstellen, dass sie dann sehr gehadert haben und gesagt haben, wo ist diese ganze Verheißung? Jesus beschützt uns, er wird die Pforten der Hölle nicht zulassen, dass sie uns überwinden. Wir haben einen anderen Eindruck. Das Sichtbare ist, irgendwie überwindet das uns. Und er sagt, nee, das ist es nicht. Also, jetzt kommt die Quelle des Segens. Wer ist der, der diese Gnade und diesen Frieden der Gemeinde gibt und sie mehren will? Hier werden wir hineingenommen in den dreieinigen Gott. Und wenn ich damit, was ich damit sage, in das ganze Wesen Gottes, das zu erkennen gilt. Dieses Wesen Gottes, das zu erkennen gilt. Zuerst mal wird von dem gesprochen und von dem, also von dem, Gnade und Friede, von dem, der ist und der war und der kommt. Wer ist das? Jetzt merken wir schon, es ist spannend. Ist es Gott der Vater, ist es Gott der Sohn? Jetzt guckt mal. Ich lese es mal im Stück und wir merken, hier werden drei Personen genannt. Erstens, der da ist, der da war und der kommt, als eines. Dann, und von den sieben Geistern. Auch von denen kommt Gnade und Friede. Ja? Gnade und Friede von dem, der ist, der war, der kommt. Dann von den sieben Geistern. Und von wem noch? Von Jesus Christus. Und dann wird er im Einzelnen so deutlich dargestellt wie die anderen gar nicht so sehr. Interessant. So, die ersten werden nur kurz erwähnt und dann wird aber eine große Entfaltung gemacht. Jetzt, das heißt, kann jemand anders Gnade und Friede geben oder kann von irgendwo anders Gnade und Friede kommen als nicht von Gott? Der Segen, der Zuspruch ist nur von Gott. Das heißt, hier wird Gott beschrieben, aber in seiner Dreieinigkeit. Der Schöpfergott, der Geist, der Sohn. Wir kennen das aber irgendwie in einer anderen Reihenfolge, gell? Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist das, was uns so geläufig ist und das klingt für uns normal. Geht hin, lehrt sie, macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist uns bekannt. Das ist diese Formel und die klingt angenehm in unserem Ohr. Aber wenn es heißt, Gott, der da ist, der da war, der da kommt, Gott der Vater, dann der Heilige Geist und der Sohn, dann kommen wir ein bisschen durcheinander. Der Grund, warum hier eine Verschiebung ist, ist, weil der Fokus auf was liegt? Auf das Zeugnis des Sohnes. Darum Vater, Geist und dann als letztes der Sohn. Wer ist der Sohn? Und dann beginnt schon die erste Entfaltung. Er ist der treue Zeuge, er ist der Erstgeborene, er ist der Fürste Könige der Erde. Er ist der, der kommt, auf den Wolken. Er ist der Menschensohn, er ist, und dann geht's ab in der Offenbarung. So, Johannes endet bewusst mit dem Sohn, weil er im Fokus steht, weil er wird jetzt beschrieben. Ein paar Gedanken wiederum, ja, ein paar Gedanken dazu. Der da ist und der da war und der da kommt. Wer ist das? Schaut mal Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Also wer ist der, der ist und der war, der kommt? Gott, der Allmächtige. Erstmal nichts Schwieriges, oder? Aber die Schrift mit der Schrift, wir lesen ein paar Verse weiter und wissen, oh, das ist Gott. Der da ist, Gegenwart. Der da war, das ist alles, was in der Vergangenheit geschieht. Und der auch noch kommen wird, das ist Gott, der Allmächtige. Wichtig, es ist Gott. Jetzt, geht mit mir in Kapitel 4. Ich nehme euch gedanklich nur kurz hinein. Kapitel 4 befinden wir uns vor dem Thron des Schöpfers, vor dem Thron des Schöpfergottes. Und die Schöpfung, die in vier Wesen, die als vier Wesen repräsentiert wird, die beginnt Gott anzubeten. Und schaut mal Vers 8. Und die vier lebendigen Wesen, das sind die Repräsentanten der Schöpfung, hatten eines wie der andere je sechs Flügel und sind ringsum inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig. Warum dreimal? Weil es dem ganzen, der ganzen Gottheit gebührt. Nicht, weil sie einen Sprung in der Platte haben, so, sondern sie verherrlichen das ganze Wesen Gottes. Herr Gott, der Allmächtige, der da ist, der da war und der kommt. Wiederum der Schöpfergott. Also dieser Gott, er ist der Schöpfergott. Denn schaut mal Vers 11. Was sagen sie? Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und um deines Willen wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das ist der souveräne Schöpfergott. Der spricht, das wird. Okay? Wichtig. Jetzt gibt es noch einen Hinweis. Kapitel 11. Ja, Vers 17. Wir sind mitten bei der siebten Posaune. Oh, hoffentlich kommen wir bis dahin. Also sowohl heute, aber auch hoffentlich bald in die Realität. Wir sind bei der siebten Posaune. Und als die Posaune geblasen wird, ist übrigens, sind wir am Ende. Wir sind hier, Kapitel 11, am Ende von den Warnungen. Eigentlich ist es hier, gell? So, das, was dahin kommt, ist nur noch Gericht. Und jetzt schaut mal, was da steht. Interessant. Auf solche Feinheiten will ich euch einfach sensibilisieren und aufmerksam machen. Ich lese ab Vers 16. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf dem Thron sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten an. Das ist das Gleiche, was wir gerade in Kapitel 4 eigentlich gelesen haben. Auch das tun die 24 Ältesten. Und dann heißt es. Und sie sprachen, wir danken dir, Herr Gott, Allmächtiger, der ist und der war und... Steht das? Das fehlt. Upsala. Oh Mensch, haben Sie vergessen. Auch im Himmel kann man vergessen. Das ist unmöglich. Warum steht jetzt nicht mehr unter der kommt? Weil er jetzt gekommen ist. Er hat die Herrschaft angetreten. Das heißt, der da kommt, warum sagen Sie, Allmächtige, der da kommt? Er wird kommen. Und jetzt ab zurück in die Offenbarung Kapitel 1. Also immer wieder taucht da auf die Erwartung, er ist jetzt, er ist der Gleiche, der auch war, der gehandelt hat. Und er ist es, der auch der handeln wird, der wird kommen. Also er wird kommen. Und wir lesen, was haben wir bis jetzt gelesen? Wer ist der Kommende? Es ist Gott. Es ist der Herr. Es ist der Schöpfer. Wahnsinn, oder? Und jetzt schaut mal Kapitel 1, Vers 7. Siehe er, kommt. Er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Gott wird kommen. Und wer kommt? Wer kommt auf den Wolken des Himmels? Aber wir haben doch gelesen, der ist und der war und der kommt, ist der Gott, der Allmächtige. Es ist der Schöpfer Gott. Aber wenn er kommt, dann heißt es, er kommt. Und dann lesen wir, es ist der Christus, der kommt. Er ist der Erste und der Letzte. Wer ist Gott, der Allmächtige? Wer ist der Kommende? Wer ist der Schöpfer? Es ist Christus. Was ich damit sagen will, auf der einen Seite, kennt ihr den Prolog vom Johannesevangelium? Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Das heißt, es ist eine personelle Unterscheidung. Das Wort, und das Wort wurde Fleisch. Wir wissen, wer das ist. Jesus. Jesus war bei Gott. Das heißt, er ist von Ewigkeit bei ihm. Und dieses Wort war bei Gott. Es gibt eine Unterscheidung in der Person. Und das Wort war Gott. Das heißt, es ist eingeschlossen in die Gottheit. Und alles wurde durch das Wort. Und nichts, was ist, ist nicht durch das Wort. Das heißt, dieses Wort ist das Schöpfungswort. Es ist der Schöpfer. Jesus ist Schöpfergott. Ja, ja. Und das Wort wird Fleisch. Ja. Das heißt Folgendes. Jesus, dieser Allen, ist der Allmächtige. Er ist Gott. Wie schaut mal Vers 6 am Ende. Ihm sei Herrlichkeit von Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darf man etwas anderes anbeten als Gott? Die Bibel lehrt doch die ganze Zeit, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Und wenn etwas als Gott angegeben wird, wisst ihr, wie er reagiert? Es gibt keinen anderen Gott. Schaut in die Offenbarung hinein und Jesus wird permanent angebetet, permanent verherrlicht. Wie kann es sein, wenn er nicht Gott ist? Hier, schon von Anfang an, merken wir, es gibt eine Differenzierung der Gottheit und zugleich, das verwirrt, ist es Gott selbst. Es heißt, es grüßt euch der Vater, der Schöpfer. Es grüßt euch der Geist Gottes. Es grüßt euch Jesus Christus. Und zugleich heißt es, er ist der Vater. Er ist Geist. Er ist der Sohn. Versteht ihr das? Oh, das übersteigt unseren Verstand. Ihr müsst jetzt nicht strecken. Aber wer glaubt das? Jetzt frage ich, was denkst du, warum glaubst du das, was so logisch ist? Weil es dir offenbart ist. Das ist ein Geheimnis. Und wenn du das verstehen könntest, dann wäre Gott nicht mehr Gott. Dann würde in dein Verständnishorizont hineinpassen. Dann wäre es ein menschliches System. Aber du kannst es nicht fassen, weil es etwas größer ist, als dass du denken kannst. Und das ist, allein das ist schon der Beweis, es ist Gott. Du kannst es nicht. Das Interessante aber ist, du glaubst es. Ja, obwohl du es nicht verstehst. Warum? Das ist Gnade bei Gott. Allein an diesem Punkt. Glaub nicht, dass erst wenn der Mensch alles logisch verstehen kann, er zum Glauben kommt. Erst wenn ihr ihm die besten Argumentationen, logische Schlüsse und Beweise bringt, dann wird er das irgendwann mal annehmen. Die Offenbarung lehrt genau das Gegenteil. Das ist nicht der Schlüssel. Niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater ihn nicht sieht. Niemand erkennt den Sohn und den Vater, außer dem, der es ihm gibt. Wenn es nicht gegeben wird, kann der Mensch mit seinem begrenzten Verstand es nicht fassen. Aber der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt. Das ist der Friede, von dem Johannes spricht. Oh, der Friede, der das, was das übersteigt. Wenn Gottes uns das zu erkennen gibt, dann kommt der Mensch in den Frieden hinein. Also, zuerst mal, also ist der Vater und das ist der Kommende. Und als er kommt, alle, darf ich so sagen, alle erwarten Gott, den Vater, und dann kommt Gott und Jesus sagt, wisst ihr, wer dieser Gott ist? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht. In Jesaja 9. Vater der Ewigkeit. Wahnsinn. Gleich werden wir gehen wir einen Schritt weiter, okay? Einen Schritt weiter. Dann ist der Gruß nicht nur von Gott, dem Vater, dem Schöpfer, sondern hier ist auch der Gruß von den sieben Geistern. Für uns sehr befremdlich, gell? Wenn wir lesen würden vom Heiligen Geist, dann ist das, wenn wir da nicht so, aber das kommt befremdlich vor. In der Offenbarung ist die Rede vom Heiligen Geist und er wird immer mit den Zahl 7 in Verbindung gebracht. Ähnlich wie in so vielen. Also wer das leugnet und nicht sieht in der Offenbarung, der hat es wesentlich nicht erkannt. Ist voll von dieser Ruhe, von dieser Zahl 7, von dieser Zahl der Fertigstellung. Jetzt aber ist die Rede vom Heiligen Geist. Also er ist der Heilige Geist. Lehrt die Bibel jetzt die Neuntheit oder 7 plus 2? Ja? Ja, dass Gott 9 ist? Sind wir gerade so mit der Dreieinigkeit klargekommen? Jetzt lehrt Paulus, hey, Gott ist 9. Es gibt nämlich 7 von diesen Geistern. Hä? Damit ist nicht gemeint. Ich glaube, hier geht es mehr um das nicht der sieben Geist, als der siebenfache Geist. Warum? Nur ganz kurz, Jesaja 11, und dann erklärt sich das Ganze, was damit gemeint ist. Ich mache das nur ganz kurz, Jesaja 11. Darum, liebe Geschwister, wenn man die Offenbarung liest, braucht man eine Bibel, die komplett ist. Weil wir müssen die Bezüge, die stehen nicht nur im Neuen Testament, sondern vieles auch im Alten Testament. Jesaja 11, jetzt möchte ich auf etwas hinweisen, das ist sehr, Jesaja 11, Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Wer ist das? Jesus. Richtig. Wiederum ist die Lehre von Jesus. Es ist die Verheißung, es wird einer kommen, der ein Spross ist aus dem Stumpf Isais. Das heißt, aus der Linie Nachkommenschaft Isais, wer ist Isai? Isai ist der Vater von David. Warum ein Spross? Weil diese Linie irgendwo mal abgehackt worden ist, da war nur so ein Stumpf, und da wächst etwas heraus. Man hat gedacht, das war's, diese Linie existiert nicht mehr weiter. Die Verheißung, es wird einer kommen aus dem Stamm Davids, scheint abgeschnitten worden zu sein. Und dann heißt es, nein, es gibt Hoffnung. Gott lässt etwas aufsprossen. Seht ihr es nicht? Schaut etwas genau hin. Und dann heißt Folgendes, und ein Schößling aus seiner Wurzel wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das heißt, das ist eine andere Umschreibung, der Geist Gottes, andere Umschreibung, der Heilige Geist. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Als Jesus dann öffentlichen Dienst antrat, was kam auf ihn? Der Geist des Herrn. Und dann heißt Folgendes. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wenn ihr zählt, wie viele Umschreibungen dieser Heilige Geist hat, dann kommt ihr auf die Zahl 7. 7. Geist des Herrn, Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und Furcht. Ist es ein siebenfacher Geist, also sieben verschiedene Geister? Das ist der Geist des Herrn. Was ist der Geist? Das ist der Geist Gottes. Es ist der Geist, der in die Weisheit gibt. Es ist der Geist, der den Verstand gibt. Es ist der Geist, der den Rat gibt. Es ist der Geist, der die Kraft gibt. Es ist der Geist, der die Erkenntnis bringt. Und es ist der Geist, der uns in die Furcht Gottes hineinführt. Das ist sein Wesen, sein ganzheitliches, umfangendes oder vollständiges Wesen, wozu oder was der Geist wirkt. An dem Sohn, durch den Sohn und an uns und durch uns und für uns. Wenn also in der Offenbarung Kapitel 1 heißt, und von den sieben Geistern, die von dem Thron Gottes sind, dann wird uns der Heilige Geist vorgestellt in seinem ganzheitlichen und umfassenden Wirken an der Gemeinde. Er ist der, der uns das, was Gott als der Schöpfer in seinem Ratschluss beschlossen hat, für dich oder an mir wirksam macht. Er ist es, der das, was Jesus als Grundlage dann geschaffen hat, das möglich ist, also dass Gott an dir wirken kann. Er ist es, der uns an diesen Dingen teilhaben lässt. Geht mal mit mir in Kapitel 4 noch einmal. Ich zeige euch mal, wo er... Offenbarung. Wenn ich keinen Brief sage, dann ist es immer Offenbarung. Wenn ich aus der Offenbarung rausspringe, dann versuche ich es zu sagen, sonst schreit einfach das. Schaut mal in Kapitel 4 wiederum. Wir sind vor dem Thron Gottes, vor dem Schöpfer. Und schaut mal in Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also von dem Schöpferthron umgibt die sieben Fackeln. Das bedeutet, in der Gegenwart Gottes oder Gottes Gegenwart vor dem Thron und Gottes Wirken geschieht in der Gegenwart seines Geistes, durch seinen Geist. Warum Feuer? All das werden wir nach und nach miteinander entdecken. Aber es ist schon so viel. Feuer hat was mit Licht zu tun. Feuer hat was mit Reinigen, Läutern zu tun. Das ist ein umfangreiches Wirken des Heiligen Geistes an der Gemeinde. Und sie soll was sein? Ein Leuchter, der hoffentlich brennt, der geläutert ist, der leuchtet. Das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun, mit dem Wirken des Geistes. Jetzt schaut mal Kapitel 5 ab Vers 6. Und ich sah mitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Keine große Kunst, wir wissen, das ist Jesus. Das sieben Hörner, Hörner stehen für Herrschaft, und sieben Augen hatte. Da sind die sieben Geister Gottes. Interessant. Der Heilige Geist wird zu einem beschrieben als mit sieben Fackeln, aber auch mit sieben Augen. Was bedeutet das? Dann heißt es, sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Das heißt, Jesus übt seine Herrschaft auf der ganzen Erde aus. Durch was? Durch seinen Heiligen Geist. Was geschah am Pfingsten? Er setzt sich zu der Rechten Gottes und dann sagt Petrus, wisst ihr, was die Ausgießung des Geistes ist? Er hat sich zu der Rechten Gottes gesetzt, hat die Herrschaft empfangen, den Geist, und hat ihn ausgegossen, was ihr seht und hört. Er hat die Herrschaft über die Erde angetreten und er übt sie aus. Er regiert auf der Erde. Wie? Durch seinen Geist. Denn sein Reich ist ein geistliches Reich. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge hier schon mal mitnehmen und verstehen. Das heißt, der Gruß ist vom Vater, dem Schöpfer, der Gruß ist von dem Geist, der allgegenwärtig und allwissend, was die Augen und allherrschend und reinigend wirkt. Und dann das Dritte ist, der Gruß ist auch von Jesus Christus. Und da begnügt er sich nicht mit einem kurzen Querverweis, sondern nimmt sich Zeit und zeigt, wer er ist. Schaut mal mit mir kurz an. Also Offenbarung wieder Kapitel 1. Also Gruß von dem, der ist, der war, der kommt. Gruß von den sieben Geistern. Und dann heißt es, und von Jesus Christus. Und von Jesus Christus. Und jetzt wird er beschrieben mit drei Beschreibungen auf das, was er ist bzw. getan hat, und drei Auswirkungen, das, was daraus für dich und für mich geworden ist. Und letztendlich ist hier schon die Botschaft der Offenbarung angekündigt, der Inhalt, was dann gleich entfaltet wird und groß gemacht wird und vertieft wird. Hier in dieser Begrüßung sozusagen, in diesem Briefkopf, das ist so wie bei Betreff. Da ist in einem, zwei, drei Zeilen steht schon drin, was eigentlich, ja, was ich sagen will. Ja? So, ihr kennt einen Betreff, versucht man in kurzen zu formulieren, was dann später mal entfaltet. Im Prinzip ist das hier so ein Betreff. Gemeinden, Gnade und Friede von dem, von Gott, dem dreieinigen Gott, der wirkt, dieser Segen, der dann eigentlich beschrieben wird. Und jetzt heißt es, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Drei Dinge werden über Christus hier gesagt. Seht ihr das? Ihr müsst immer schauen und dann prüfen, ob er sich so verhielte. Das ist dann eure Aufgabe. Ja? Dreimal wird gesagt, wer er ist. Er ist erstmal der treue Zeuge. So, was bedeutet das? Dann sage ich ganz kurz, dann ist der Erstgeborene der Toten. Was bedeutet das? Und was bedeutet, er ist der Fürst der Könige der Erde. Was bedeutet das? Bevor ich das kurz sage, schaut mal, jetzt werden drei Dinge gesagt, die daraus für dich und für mich folgen. Schaut mal, dem, der uns liebt, uns von unseren Sünden erlöst hat und uns gemacht hat zu einem Königtum von Priestern. Seht ihr das? Und diese drei Dinge, was das mit dir und mit mir zu tun hat, korrespondieren, sehr gebildetes Wort, mit dem, was er ist. Er ist der treue Zeuge. Das hat was mit dem zu tun, der uns liebt. Von was ist er der treue Zeuge? Er ist der, der in diese Welt kam und dieses Zeugnis treu abgegeben hat. Der das Zeugnis bis in den Tod. Es hat ihn das Leben gekostet, aber er hat das Zeugnis von dem, was Gott ihm anvertraut hat, was er dir und mir mitzuteilen hat, hat er treu erfüllt. Was ist das Zeugnis? Wozu kam Jesus in die Welt? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist der Liebesbeweis Gottes an dich. Er hat dieses Zeugnis. Gott liebt dich. Das ist das Zeugnis. Die Liebe Gottes zu den Menschen. Er hat von diesem Zeugnis abgelegt, dass er, der uns liebt. Das ist, so beginnt es. Freunde, bevor man die Katastrophen und das Leiden sieht, müssen wir verstehen, woher entspringt das ganze Handeln? Aus seiner Liebe. Wir werden das sehen, am Ende des 7-Cent-Schreibens sagt er, die er liebt, was macht er mit denen? Die überführt er und züchtigt er. Und wenn er uns nicht lieben würde, würde er uns sich selbst überlassen und der Sünde und dem Teufel und dem Tod und das war's. Die, die er nicht liebt, woran erkennt man die, sage ich so? Die überlässt er sich selbst. Die man liebt, überlässt man sich nicht sich selbst. Das tut man alles dafür, dass sie umkehren. Man tut alles dafür, dass sie nicht verloren gehen. Man tut alles dafür, man will sie nicht verlieren. Warum? Weil man sie liebt, oder? Wenn ein Vater seinen Sohn nicht liebt, dann sagt er, soll er doch machen, was er will. Er wird dafür bekommen, den Preis und den Lohn, und er wird schon sehen, er wird das ernten, was er sät. Oder? Mach. Aber ein Vater, der seinen Sohn liebt, er wird das sehen und er wird alles dafür tun, dass er nicht erntet, was er sät. Weil er ihn liebt. Das ist, bevor man sieht, was Gott tut, damit sein Sohn, Anführungsstrichen, nicht verloren geht. Sagt er liebt uns. Und dieses Zeugnis hat er abgelegt. Wie sehr? Er ist dafür gestorben und auferstanden. Der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Erste, der diesen Weg gegangen ist. Warum? Weil er uns so sehr liebt. Merkt ihr, wir können hier, das ist das Evangelium. Wenn wir zu schnell darüber lesen, dann entgeht uns eine Menge. Und wir machen das recht schnell eigentlich jetzt. Fürste, es ist der Treuzeuge, es ist der Erstgeborene der Toten. Das korrespondiert mit welcher Aussage? Der uns erlöst hat durch sein Blut. Weil er für mich gestorben und für dich und für mich und auferstanden ist, das ist deine und meine Erlösung von deinen und meinen Sünden. So beginnt es. Freunde, was gilt zu bewahren? Was gilt es als erstes zu bewahren? Hier, bevor man irgendetwas weiterkommt, hier beginnt, was musst du bewahren? Erstens, Gott liebt mich so sehr, dass sein Sohn in diese Welt kam, um für mich zu sterben. Für was? Für meine Schuld, für meine Sünden. Er ist dafür bewahrt. Und jetzt kommt es, ich glaube, bis dahin sind ganz viele, die mit mir mitgehen und die sagen, ja, Halleluja. Und das ist gut so. Aber jetzt hier steigen viele aus und sagen, nee, das nicht. Noch nicht. Oder nicht für uns. Und das ist, dafür kämpfe ich. Weil man kann jetzt hier nicht Cut machen und sagen, ab hier haben wir eine Pause von 2000 Jahren. Worauf ich hinaus möchte, schaut mal, was hier steht. Also, Treuzeuge, Erstgeborene der Toten und Fürst der Könige über alle Herrscher der Erde, über der Erde. Fürst der Könige des Himmels? Auch? Nein, der Erde. Und dann sagt man, will man mir weismachen, das wird erst geschehen, wenn er wiederkommt. Aber allein grammatikalisch, was steht da? Ist, okay. Und jetzt darf ich so provokativ sagen, jetzt kannst du entweder dem Wort glauben, bis in die Grammatik hinein, die sagt, er ist, oder du sagst, nein, aber ich wurde gelernt in einem System und in einer Prägung, er wird erst König sein, wenn er wiederkommt und sein tausendjähriges Reich aufrichtet. Aber hier steht Welt oder Erde? Unter anderem König der Welt zum Beispiel. So, da müssen wir aber genau hinschauen. Und nicht überall, wo Welt draufsteht, ist Welt drin. Oder andersrum, nicht überall, wo Welt draufsteht, ist das Gleiche drin, was wir meinen mit der Welt. Wir kennen Welt zum Beispiel als Globus, können wir als Welt bezeichnen. Die Bibel sagt aber, lieb nicht die Welt. Ja, okay. Also, liebe Christen, hasst diese Welt. Gell? Ja, guck mal, wenn wir diese Welt zerstören, dann handeln wir ja im ganzen Auftrag Gottes. Absolut undenkbar. Es gibt auch ein Verständnis von der Welt als von einem antigöttlichen, antichristlichen Prinzip. Ist auch Welt. Und du musst unterscheiden, wenn das heißt, Gott hat die Welt geschaffen, hat er das antichristliche System geschaffen? Mit Sicherheit nicht. Wenn es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ja, was hat er geliebt? Welche Welt hat er geliebt? Wir müssen präzise schauen. Wenn Jesus sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, Johannes Kapitel 17, ja, im Johannes Kapitel 3, so sehr hat Gott die Welt geliebt, und dann heißt es, ich bitte nicht für sie, sondern nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, aus der Welt. Genau hingucken. Was steht, wem gilt, was bezeichnet? Ich sage so, wenn im Griechischen durch die Sprache allein verschiedene Begriffe für Welt gibt, ja, Kosmos oder Zeit als Welt und verschiedene, das ist übrigens morgen die Predigt dann für Sonntag. Ja, darüber werden wir nachdenken. Ich muss kurz wieder von der Predigt von morgen abschalten und jetzt zu jetzt. Dann müssen wir unterscheiden, und was ist damit gemeint? Er ist der Fürst, der Könige der Erde. Hier gibt es nämlich, ich sage so, eine sichtbare Welt. Und nicht wenige glauben, er ist König im Himmel, aber auf der Erde ist gerade wer der König? Und wer regiert auf der Erde? Der Teufel. Bis Jesus kommt und ihn vernichten wird. Das ist nicht wahr. Ich wehre mich dagegen, weil das ist nicht das Zeugnis von Christus. Was glauben wir denn, was hat er am Kreuz vollbracht? Was glauben wir denn? Ja, noch nicht scheinbar. Irgendwie hat er den Sieg vollbracht und irgendwie doch noch nicht. Wir müssen konsequent sein. Und ich meine, dass wir in manchen Dingen etwas sagen, aber etwas anderes glauben. Dass wir etwas als Bekenntnis darstellen und etwas anderes lehren. Und das ist ein Widerspruch. Und ich glaube, kein Grund, dass da keine Kraft dahinter ist. Entweder hat er den Teufel besiegt am Kreuz und er ist gefallen, er ist gestürzt, noch nicht vernichtet, sondern hat noch eine Zeit, wo er als Handlanger etwas tun soll, was Gott mit ihm vorhat. Entweder habe ich diese Sicht. Oder ich glaube, Jesus hat gesiegt und irgendwie doch nicht gesiegt, sondern er wird später erst siegen. Oh, Freunde, Wir müssen uns Rechenschaft geben, was wir über unseren Herrn glauben und was wir ein Zeugnis von ihm geben. Wisst ihr, für was wir verfolgt werden? Nicht, wenn wir sagen, Jesus ist noch im Himmel und regiert gerade noch nicht, der Teufel regiert gerade. Dafür werden wir nicht gehasst. Wir werden dafür gehasst, wenn wir sagen, Jesus regiert jetzt. Das ist das, was die Leute nicht wollen. Und überlegt nur mal, wenn ich nur das sage, welches Zeugnis wird zum Ärgernis, dass ich sage, Jesus regiert noch nicht, oder wenn ich sage, Jesus regiert. Was ist schlimmer? Man wird verfolgt für das, dass man sagt, er regiert. Aber was ist die bessere Nachricht? Was gibt Jesus mehr Ehre? Was verherrlicht ihm und sagt, ihm sei Herrlichkeit und Macht? Lest mal mit mir nochmal. Und der Fürst der Könige der Erde. Es korrespondiert mit was? Jetzt bleibt nur noch eins, oder? Schaut mal, Vers 6. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Er ist der König. Und er wird uns machen zu einem Königtum. Also in versteht ihr, was ich meine? Hier steht, in meiner Bibel, ich hoffe in eurer auch, er hat es getan. Und wenn er es getan hat, dann liegt das in der Vergangenheit. Wann hat er das getan? Hier steht, treue Zeuge, er ist geboren aus den Toten. Das hat die Folge, Fürst der Könige der Erde. Warum? Weil er etwas durch diese Erstgeburt aus den Toten etwas vollbracht hat. Er hat sich gesetzt zu der Rechten Gottes, und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf. Das hat er doch gesagt, oder? Glauben wir das? Das ist das, was hier steht. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Jetzt eifere ich mich schon, als ob ihr das nicht glaubt. Ihr glaubt es. Verzeiht mir. Diese Perspektive gibt Hoffnung. Diese Perspektive gibt Kraft. Diese Perspektive wird Gnade und Friede immer reichlicher in uns werden. Wenn wir diese Gnade in dem Erlösungswerk Jesu Christi in größerem Maße erkennen, je mehr wir das erkennen, und dieses Zeugnis könnt ihr mir wahrscheinlich geben, und dieses Zeugnis geben mir Geschwister, die sagen, endlich wird mir auch dieses Buch zu Gnade und Friede, endlich nimmt es mir dieses Angstmystische weg, sondern, oh, endlich. Die Perspektive, er ist der König der Erde auch, er ist, der uns gemacht hat zu einem Priestertum, zum Königtum. Er hat uns gemacht zu einem Königtum. Das heißt, was bedeutet Königtum? Das Reich Gottes. Aber wenn er uns das Reich Gottes gemacht hat, dann existiert ja dieses Reich schon, oder? Wir haben in Christus Anteil an seinem Reich. Was bedeutet Reich Gottes? Wir können das anders übersetzen, damit wir das ein bisschen greifen können, was damit gemeint ist. Es ist Gottes Herrschaft, oder? Gottes Herrschaft, er regiert. Sein Reich ist aber nicht von dieser Welt. Jesus sagt, mein Reich ist ein anderes Reich. Es ist nicht wie die Reiche dieser Welt. Es funktioniert nach anderen Prinzipien. Es hat einen anderen Ort. Wenn sein Reich ein geistliches Reich ist, durch was regiert er dann in diesem Reich? Durch den siebenfachen Geist. Und wo regiert er denn? Wo beginnt das Reich Gottes? Was, liebe Geschwister, wo fängt es an? Ich frage andersrum, was ist da eigentlich der Sündenfall? Da, wo der Mensch sich von dem Schöpfer Gott lossagt und sich selbst zu Gott erklärt. Wisst ihr, was dann passiert? Er beginnt ein Reich zu bauen. Was glaubt ihr, wer sitzt dann auf dem Thron? Das Ego. Du musst nicht mehr Gott fragen, was für dich gut oder schlecht ist. Entscheide selber. Sei selber der Herr. Sei selber Gott. Entscheide über dein Leben, was für dich gut und schlecht ist. Das ist ein Reich. Und wisst ihr, wie viele Reiche es gibt in dieser Welt? Milliarden. Und wenn diese Reiche aufeinander kommen, wisst ihr, was es dann gibt? Kriege. Daher kommen noch die ganzen Kriege, weil Reiche aufeinander prahlen. Und es gibt ein paar, die schaffen, sich Gefolge hinter sein Reich zu schaffen. Und dann gibt es Kriege. Und um was geht es in diesen Reichen? Macht, Einfluss, Geld. Das sind die Prinzipien, die uns hier vorgestellt werden. In der Offenbarung Kapitel 12 bis 21, 20 werden diese Prinzipien, die dahinter stecken. Und jetzt, das heißt, und wenn man all diese Reiche zusammentut, wisst ihr, wie man das nennt? Das ist das antichristliche Reich. Wenn Gott sein Reich ausbreitet, dann vernichtet er welche Reiche? Alle anderen. Wie geschieht das? Wie geschieht das? Wenn der Mensch sich demütigt und anerkennt und sagt, ich bin nicht der Herr der Erde. Mir gehört sie nicht. Ich bin es nicht. Er ist der Herr, der König. Da, wo der Mensch sich da seine Füße, seine Knie beugt und sich demütigt und seine Herrschaft annimmt, wisst ihr, was die Bibel sagt? Dann kommt was in ihn hinein? Der Geist Gottes. Und was beginnt? Er beginnt in seinem Herzen zu herrschen. Da beginnt das Reich Gottes. Und darum sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch schon, es ist unter uns. Da, wo der König seinen Herrschaftsgeist, seinen siebenfachen Geist, wir haben gesehen, was der bewirkt. Wenn er in den Menschen Wohnung nimmt und der Mensch von seinem Thron runtersteigt und im Bild Jesus auf den Thron lässt, da breitet sich das Reich aus. Und mit jedem Menschen, der zum Glauben kommt, wisst ihr, was da wächst? Das Reich Gottes. Aber es ist noch inwendig, es ist noch unsichtbar. Aber man spürt, man merkt etwas von diesem Reich. Da passiert ein Umdenken, das Verhalten ändert sich, der Umgang ändert sich, Die Frucht ist irgendwie eine andere. Schaut euch Kapitel 5 bis 7 in den Bergpredigt und ihr werdet sehen, was die Merkmale des Reiches Gottes ist. Wenn einer auf die rechte, den linken, ihr kennt es. Wie weit weg ist noch das Reich Gottes, gell? Und aus dieser Perspektive, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, nicht jeder, der zu mir sagt, du bist mein König. Wisst ihr, wie viele sagen, Jesus ist der Herr, aber er hat kein Anrecht auf dieses Leben, darf nicht regieren durch den Geist. Da geht es immer noch um dich, was du für richtig hältst oder nicht. Jesus, ich kann nicht verstehen, warum du das in meinem Leben zulässt. Das passt einfach nicht. Also ich würde das anders machen. Also ich glaube, du hast einen Fehler gemacht. Okay, das ist dein Verständnis von dem König, der Könige, der Herrn, der Herren, den Allmächtigen, den Souveränen, der alle Augen hat, der alles durchschaut, der alles überblickt und der nach seinem Ratschluss wirkt. Ist das dein Verständnis? Deswegen sage ich, man kann es proklamieren, Jesus ist der Herr, aber komplett etwas anderes leben. So. Nach außen hin eine Frömmigkeit, nach außen hin eine Kasteiung, nach innen tote Gräber, ist das tot. Weil alles, was man dann tut, letztendlich nicht darum geht, dass Christus verherrlicht wird auf dem Thron, sondern dass ich zum Beispiel als sehr fromm dastehe. Dass Leute sagen, hey Mensch, so der Willi betet, boah. Oh, guck mal, wie der predigt. Nicht schlecht, also das muss ein Bruder sein. Oder wie, guck mal, wie das lebt. Dann tut man nur, damit man von den Menschen gesehen wird. Man tut es nur, dass man Lob von den Menschen bekommt. Und sobald aber dann auf einmal das aufhört, wird es schwierig. Das Reich Gottes hat begonnen, da wo der Geist Gottes Wohnung nimmt im Menschen und die Herrschaft antritt, beginnt das Reich Gottes zu wachsen. Und wisst ihr, was jetzt, und jetzt kommt es, was Heiligung bedeutet? Heiligung bedeutet, dass der Geist Gottes dich läutert und unter die Herrschaft Christi bringt. Das ist Heiligung. Nochmal als Ausblick, schaut euch mal die Gemeinden jetzt an, die sieben Sendschreiben. Da ist einiges im Argen. Da haben einige vergessen, um wen und um welche Herrschaft es eigentlich geht. Und wisst ihr, was der Geist Gottes tut? Wie oft sagt er, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er bringt alles unter die Herrschaft und alles unter seine Füße. Also, uns wird der Treuzeuge vorgestellt. Das heißt, der dieses Zeugnis abgegeben hat, der dieses Zeugnis in diese Welt gebracht hat. Er ist der den Tod überwunden hat. Er ist der ein Reich aufgerichtet hat. Und der ist es, der das für dich und für mich getan, aus Liebe. Er ist der unsere Sünden ausgelöscht hat. Und der ist es, der uns in diesen Anteil an diesem Reich gegeben hat. Und jetzt eine Stelle noch möchte ich lesen. Und eigentlich wollte ich nicht so lange drin bleiben, aber ihr merkt es doch, es ist doch weit mehr als nur ein Einleitung, oder? So herrlich. Und jetzt schaut mal, geht mal mit mir in den 1. Petrusbrief. Das ist gerade mein Brief in der Gemeinde, in der Bibelstunde. Da arbeiten wir intensiv dran. Und dann wird irgendwann mal kommen, so weit sind wir noch nicht, Kapitel 2. Ich lese ab Vers 1 lesen. Kapitel 2, Vers 1. Petrus schreibt, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung. Also, legt euer alten Lebensstil ab. Ihr, Freunde, ihr gehört nicht mal zu diesem Reich, wo man das als Maßstab hat, sondern seid begierig so, nach der Nahrung, die euch eigentlich dahin bringt, dass ihr das seid, wozu ihr berufen worden seid, sagt er. Und dann jetzt kommt Vers 4. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein geistliches Haus, ein heiliges, Priestertum. Lasst euch aufbauen zu einem Haus, in dem ihr in diesem Haus als heilige Priester dient. Das ist, weißt du, dass Gott dich zu einem Priesterdienst berufen hat. Das ist, was man als das allgemeine Priestertum nennt. Das wahrscheinlich ihr schon alle gehört habt. Jeder, der einen Anteil an Christus hat, der von Christus geliebt, der Jesus für ihn gestorben ist und der an seinem Reich hat, hat eine Berufung. Er ist ein Priester. Was macht ein Priester? Er dient wem? Ihm. Er dient ihm. Und wie macht er das? Wir lesen gleich. Was beinhaltet dieser Dienst für ihn? Ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. So viel zu diesen geistlichen Schlachtopfern darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Wir bringen nicht mehr natürliche Schlachtopfer. Was sind die natürlichen gewesen? Ja, okay. Ah, dieser Priesterdienst, den Gott Wohlgeruch, den Gott will, ist nicht ein Priesterdienst nach der alten Ordnung. Das ist nicht das. Geistliche Opfer. Oh, da geht es um weit mehr. Und jetzt, Vers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Das ist die Spannung. Für einige ist das das Kostbarste, was es gibt. Für andere ist das ein Ärgernis pur. Und jetzt Vers 9, Entschuldigung. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, da haben wir es. Ihr seid es, nicht ihr werdet es, ihr seid es. Und was ist die Berufung? Eine heilige Nation, eine geheiligte Nation, eine reine Nation. Ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist die Berufung. Wir wurden herausgerettet aus einem Reich der Finsternis und wurden versetzt in das Reich des Lichts. Werden wir oder wurden wir schon? Wir wurden. Und was ist jetzt unsere Aufgabe in dieser Welt? Ein Leuchter dieser Nachricht zu sein. Damit ihr die Tugenden, die Mächtigkeiten, die Fähigkeiten, kann man übersetzen, die Macht und die Kraft, die Allmacht, dessen verkündigt, der das fähig machen kann. Das ist unsere Berufung, Zeugen in dieser Welt zu sein, von diesem Reich. Aber wenn ich nicht glaube, dass dieses Reich existiert, von was gebe ich denn Zeugnis? Dann begnüge ich mich darin, dass Jesus dir halt einfach helfen kann, dass du glücklich werden kannst. Dann begnüge ich mich dabei, dass du einfach nicht in die Hölle kommst. Das ist sowas zu kurz. Das ist viel zu kurz. Es hat Auswirkungen, wie wir sind. Und jetzt schaut mal, und das ist wunderbar, das ist übrigens die Tageslosung, habe ich heute Morgen auch gelesen. Vers 10 heißt dann, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ihr wart früher, hattet keinen Anteil am Priestertum, am Königtum. Aber jetzt schon. Wer sind das? Nee, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Israel und das Judentum eine und wir etwas anderes. Ihr hattet früher keinen Anteil an diesem, jetzt schon. Nicht, ihr seid jetzt etwas Neues, etwas ganz anderes. Ihr habt jetzt Anteil an dieser Berufung. Wozu hat Gott sein Volk erwählt? Wozu hat er es aus Ägypten rausgeführt? Wozu hat er all das an ihn getan? Damit die Nationen an euch sehen, 5. Mose Kapitel 4, und sagen, oh, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der in allem, wo wir uns ihm nahen und bitten, er uns erhört? Boah, wo gibt es so einen Gott, der all diese Gerechtigkeiten, all das aufrichtet? Wo gibt es so einen Gott? Damit man an euch sehen kann, wer Gott ist. Und statt dass aber das Volk Israel diesen Auftrag nahm als Volk, was haben sie getan? Haben Gott verworfen. Dann musste Gott ihnen ein Priestertum geben. Das war das Levitische. Sie sollten aber ein Volk sein. Sie haben es verworfen. Und dann sagt Gott, ich mache neu. Und dann macht er sich ein Volk, nicht nur ein Volk, und zwar aus allen Nationen, die dieses Zeugnis, diese Herrlichkeit des Evangeliums hinaustragen. Dass man sagt, wo ist so ein Gott, dass man ihn anruft und er hört auf einen? Wo gibt's? Jawohl. Absolut. Römer Kapitel 10 und 11. Wunderbar. Also, gleich ist Pause. 10 Minuten? Okay. Also wieder zurück zur Offenbarung, Kapitel 1. Wir schließen die Einleitung, also diese Hinführung. Also, das war Gnade, genau. Vers 7. Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Siehe, er kommt. Es ist der kommende Gott. Und wir haben gesehen, dieser kommende Gott ist der Christus. Was heißt es mit den Wolken? Ich hoffe, ihr erinnert euch an den letzten Sonntag, wo ich bei euch war. Darüber haben wir geredet. Was bedeutet das? So wie er ging in den Himmel, auf den Wolken, in der Herrlichkeit Gottes, heißt es, so wird er kommen. Das ist das. Er wird kommen. Hier bedeutet, siehe, er kommt nicht, wie manche Ausleger es, ich sage es, verdrehen. Sie sagen, das bedeutet, weil Jesus noch nicht König ist, ja, sondern und alles in die Zukunft schieben. Versuchen Sie auch hier, er kommt nicht zu sagen, er kommt wieder auf die Erde, sondern es bedeutet, er kommt, es ist, als er in den Himmel geht. Nein, siehe, er kommt mit den Wolken. Er kommt nämlich, der da ist, der da war und der Kommende. Wer ist der Kommende? Jesus wird wiederkommen. Warum? Und jetzt ist es. Die Verse 4 bis 6 haben gezeigt, dass er für uns, was er für uns Gutes getan hat. Okay? Denn das erste Mal kam er, warum? Um die Welt zu retten. Wisst ihr, zu was er das zweite Mal kommen wird? Zum Richten. Das ist das hier, Vers 7. Hier wird jetzt gesagt, deswegen sage ich das, die Botschaft der ganzen Offenbarung. Auf deiner Seite, Jesus wird der dreieinige Gott, das, was er an dir, an seiner Gemeinde, an seinem Priestertum tut, das ist so etwas herrlich, ein Evangelium. Und dann kommt sofort die Warnung. Er wird kommen. Und wisst ihr was? Dann ist es vorbei. Dann heißt nicht, und dann werden nicht alle jubeln, sondern dann werden wehklagen. Dann gibt es ein Geschrei. Warum? Weil sie dann merken werden, wen sie eigentlich verworfen haben. Als Jesus vor den Hohepriestern steht, wisst ihr, was er sagt? Oh, der Sohn des Menschen wird kommen in Wolken. Er erinnert sie. Er sagt ihnen, wisst ihr was, ich werde bald kommen. Dann werde ich richten. Dann werdet ihr sehen, wen ihr hier verklagt habt, wen ihr gekreuzigt habt. Er spricht darüber. Und das ist die Erinnerung. Er wird kommen. Und jetzt ein, zwei Gedanken und dann ist Pause. Erste, mit den Wolken. Wer das hört nach, ich glaube, das ist sogar auf der Seite drauf. Hört nach, was das bedeutet. Zweitens, jedes Auge wird ihn sehen. Für wen wird er kommen? Wer wird ihn sehen? Nur die, in Jerusalem sind, auf dem Ölberg da drumherum. Gell? Ah, wir leben heute im Zeitalter des Internet und des Fernsehen. Dann gibt es eine Live-Übertragung. Nein. Versteht ihr? Jedes Auge, was bedeutet jedes? Alle werden sehen. Das Kommen wird also wie sein? Sichtbar. Absolut sichtbar. Warum sage ich das? Wie wird das nicht sein? Heimlich. Diese Lehre ist keine 200 Jahre alt. Ein gewisser Irving, in einer Vision hat er das geschaut, was dann später Darby oder Moody als Offenbarung angenommen haben und das verbreitet haben. Spurgeon, den ich sehr schätze, hat irgendwann mal gesagt, das ist aber, das, was kommen was für komische Lehren kommen ihnen dann neu in die Ohren? Das ist neu zu dieser Zeit, als dann Moody das verbreitet hat. Hat Spurgeon schon gesagt, hey, das kennen wir nicht, das ist neu, das ist nicht alt. Diese heimliches Kommen, als ob Jesus dreimal auf die Welt kommt. Einmal Baby, dann heimlich für die Gemeinde und dann sichtbar. Das ist ein dreifaches Kommen. Die Bibel lehrt, einmal zur Rettung, das zweite Mal zum Gericht, zweimal. Es gibt nur zwei Wiederkommen. Und Jesus sagt, wenn er kommt, dann sichtbar. Alle werden sehen. Und dann heißt es, wer? Zuerst heißt es, welche ihn durchstochen haben. Was heißt durchstochen? Die ihn gekreuzigt haben. Wer hat ihn gekreuzigt? Ah, okay. Also nicht nur die Juden, gell? Die Römer durch die Hand. Wer waren die Römer? Heiden. Und die Juden? Die Juden. Israel. Wer wird ihn sehen? Alle. Und da meinen manche zu sagen, nein, es wird nur auf dem Ölberg nur für die Juden sein. Und nicht wenige ziehen, da verkaufen alles. Eine Zeit lang war es wirklich, sind hingezogen. Weil sie dachten, wenn Jesus kommt, können sie nicht dabei sein, nicht live dabei sein. Ehrlich. Mein Klassenkamerad war auf einmal nicht mehr da, weil seine Eltern das geglaubt haben. Ein Geschäft verkauft, ab dahin. 20 Jahre später, zurück. Ehrlich. Mit nichts. Mit nichts. Welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden seinetwegen, wenn er kommt. Alle Stämme. Nicht nur ein Stamm, nicht nur zwei, nicht nur zwölf. Alle Stämme. Alle. Die einen werden auferstehen zum ewigen Leben, die zum Gericht. Und ich glaube mal, was da für ein Weg lagen werden, wenn die aufstehen zum Gericht. Darum, Freunde, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Heute gibt es noch eine Gelegenheit, in die Ruhe einzugehen. Heute gibt es noch die Chance, ihn als den Herrn der Herren, als König der Könige anzunehmen. Heute. Denn wenn er kommt, dann war es das. Dann gibt es keine zweite Chance mehr. Das ist, was die Bibel sagt. Da gibt es nicht nochmal eine zweite Chance. Und jetzt noch einmal. Aber dann ist die Gemeinde entrückt und dann gibt es Israel eine zweite Chance. Und dann kommen ja Nationen ja noch zum Glauben. Dann gibt es noch eine Chance. Wenn er kommt, war es das. Dann wird das passieren, Wehklagen. Und dann wird das passieren, was in Kapitel 12 bis 20 beschrieben wird. Und das ist alles andere als lustig. So, die Einleitung in den ersten Puzzleteil. Nach der Mittagspause zum Eigentlichen. Dann kommen wir zu dieser Vorstellung vom Menschensohn und dann zu den 7 Cent-Schreiben, okay? Okay, also, ich bete noch. Danke, Jesus, für diesen Vormittag. Oh, Herr, dass für mich auch zu Kraft ist und einfach herrlich zu sehen, so bitte ich dich, dass es für uns alles zu Kraft wirst und zum Glauben gedeiht. Ich möchte dich bitten, auch für diese Mittagspause, für das reichliche Essen gleich, das kommt, und segne es an uns und ja, stärke uns, damit wir nachher weiterhin eintauchen dürfen in dein Wort. Amen.